Ich möchte heute in gewisser Weise einen Abschluss machen bei diesem Thema Gnade. Wir haben die letzten Wochen ein paar Predigten darüber gehört. Genau genommen waren es, glaube ich, 3. Und auf meinem Zettel steht hier überfließende Gnade empfangen. Die Dinge im Reich Gottes sollten nicht definiert werden. Sie sollten gelebt werden. Wir können weder Gott definieren, wir können Jesus nicht definieren, wir können von ihm hören, wir können im Wort lesen und die Dinge müssen empfangen werden in unser Herz hinein. Nicht darüber lehren, sondern es leben und empfangen. Und das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist bei dieser Geschichte, die ich mit euch gerne lesen möchte. Ich nenne deswegen das Thema ungeheure Gnade. Beim letzten Mal war es die überfließende Gnade. Und je mehr man sich mit diesem Text beschäftigt, je ungeheurer wird das, was wir hören. Glaubt es mir. Wir werden durch diesen Text einmal wirklich erleben, was in Tu-Wörtern ausgedrückt Gnade bedeutet. Wir werden auch hören und sehen, was der riesengroße Unterschied zwischen Religion und dem Leben mit Jesus ist. Der christliche Glaube ist keine Religion. Er ist das Kommen Gottes auf die Welt, völlig überraschend, auch undefiniert, von Menschen nicht verstanden. Er hat gelebt, er hat viele Dinge getan. Und das wird hinterher bezeugt in den Evangelien. Paulus lehrt darüber, aber es ist ein Geschehen. Ich möchte euch damit hineinnehmen. Und wen das interessiert, wer gerne übersetzen will oder so, da liegen ein paar Textblätter, 4 oder 5 Blätter. Wer da ein bisschen reingucken will, um besser übersetzen zu können oder sonst was, der darf da gerne reingucken. Wenn du die Menschen fragst, was man tun muss, um in den Himmel zu kommen, dann sagen die meisten, man muss gut sein. So schlecht bin ich doch gar nicht. Diese Geschichte belehrt uns eines anderen. Ich lese einfach mal. Sie steht in Lukas Kapitel 7 von Vers 36. Und zwar lese ich erst den ersten Teil und dann hinterher den zweiten. Es lud ihn aber, nochmal Lukas 7 von Vers 36. Es lud ihn aber einer von den Pharisäern ein, bei ihm zu speisen. Er ging denn auch in die Wohnung des Pharisäers und nahm bei Tische Platz. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt als Sünderin lebte und erfahren hatte, dass Jesus im Hause des Pharisäers zu Gast sei, brachte ein Alabasterfläschchen mit Myrrhenöl und begann, indem sie von hinten an seine Füße herantrat und weinte, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen und sie mit ihrem Haupthaar zu trocknen. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Myrrhenöl. Als nun der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er bei sich, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, so müsste er wissen, wer und was das für eine Frau ist, die ihn da berührt, dass sie nämlich eine Sünderin ist. Da nahm Jesus das Wort und sagte zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Jener erwiderte, Meister, sprich. Es gibt bestimmte Begebenheiten im Neuen Testament, die ein bisschen der Erklärung bedürfen. Auch diese Geschichte spricht schon irgendwie für sich, so wie ich sie gelesen habe. Aber wir wollen mal ein bisschen genauer hinschauen. Wir haben es hier nämlich mit 3 Personen zu tun. Und die schauen wir uns alle mal ganz kurz einzeln an. Da ist so einmal der Pharisäer. Ich weiß, dass in unseren Kreisen, in evangelikalen und charismatischen Gemeinden, die Pharisäer sehr schlecht wegkommen. Ich glaube, ihr könnt das bestätigen. Das ist ein Pharisäer oder pharisäerisch. Oder wir setzen das sofort gleich mit ein Heuchler. Wenn wir wirklich mal das Umfeld des Neuen Testamentes betrachten, dann merken wir etwas ganz anderes. Die Pharisäer waren nämlich die Evangelikalen der damaligen Zeit. Das waren interessierte Juden, das waren begeisterte, ich würde mal sagen, entschiedene Juden. Man könnte sagen, die Pharisäer wären analog dieser entschiedenes Christentum, wären sie die Vertreter des entschiedenen Judentums gewesen. Sie wollten mit ganzem Herzen das Wenige, was noch übrig geblieben war, retten, halten und entwickeln. Denn der Tempel, da hatten sie nicht so viele Möglichkeiten, überall standen Römer, überall wurden sie begrenzt in ihren Handlungen und sie forschten eifrig in der Schrift, wie können wir Yahweh, Adonai, Elohim, Gott noch besser gefallen. Sie sind auch erst relativ spät entstanden, ungefähr um 160 vor Christus ist diese sogenannte Sekte der Pharisäer entstanden. Überzeugte Juden, die es wirklich ernst meinten, mit Gott und die auf den Messias warteten. Es gab dann noch die Schriftgelehrten, die Rabbiner, es gab auch die Sadduzäer und ein Teil von denen war auch im Hohen Rat vertreten. Ungefähr 5000 Pharisäer gab es zur Zeit Jesu in Galiläa. So, und dieser Pharisäer geht jetzt her und lädt Jesus ein. Warum? Ich kann mir vorstellen, dass im Vorfeld dieser Begegnung dieser Pharisäer Jesus beobachtet hat. Er ist vielleicht mitgegangen, er hat diesen Wanderprediger begleitet. Er hat gesehen, was dieser Mann tat. Und in seinem Herzen war irgendwie so ein Gedanke entstanden, könnte es sein, dass Yahweh uns gnädig angesehen hat? Könnte es sein, dass dieser Mann Botschaft vom Himmel bringt? Ich möchte mich mit diesem Mann etwas mehr beschäftigen. Und jetzt lädt er ihn ein. Jetzt müssen wir noch eine Sache betrachten, die in der damaligen Zeit verstanden werden muss. Das war nicht so wie in euren Wohnungen. Du lädst jemand ein, machst die Tür zu und dann bist du mit dieser Person allein. Damals war es so, dass die Häuser in so kleinen Burgen, wie man das heute teilweise auch macht, in neuen Bauten werden ein paar Häuser so im Quadrat aufgestellt. Innen drin ist ein wunderbarer Hof, da können die Kinder spielen. Und so war es damals, aber alles war offen, es gab keine Schlüssel, in dem Sinne jedenfalls nicht. Die Häuser standen offen, du konntest einfach hereingehen. Und das ist auch die Erklärung dafür, dass diese Frau einfach als ungebetener Gast damit herzukommen konnte. Und das wusste auch der Pharisäer, dass alles möglich war, aber er lud Jesus also ein. Die Art, wie das hier beschrieben wird, zeigt auch, dass es wahrscheinlich ein Festessen war, also nicht nur einfach ein normales Essen, sondern ein Festessen am Schabbat abends möglicherweise. Das sah dann auch so aus, du kommst in diesen Raum, wo man sich traf und in der Mitte des Raumes gab es in der Regel einen Tisch und der war ein bisschen niedriger als dieser hier. Vielleicht die Hälfte. Und so ein Tisch stand in der Mitte und die Leute lagerten sich um diesen Tisch herum. Und zwar in der Art, dass die Köpfe zum Tisch hingestreckt waren und die Füße nach hinten. Könnt ihr das vorstellen? Ich hatte so ein Bild mir runtergeladen, aber das muss ich euch nicht zeigen. Ich beschreibe es euch einfach lieber. Ne, stellt euch vor diesen Tisch und da liegen sie jetzt so alle drumherum. Ne, man stützte seinen Kopf dann auf und redete miteinander. Dazu gehört auch noch, die Sandalen hat man am Anfang ausgezogen. Die standen also draußen, die Füße waren nackt von all diesen Personen. Noch ein Gedanke dazu. Simon wollte Jesus kennenlernen. Jetzt kommt schon ein ganz wichtiger Lehrpunkt, den wir festhalten müssen. Simon, und wir dürfen in ihn nicht sofort irgendeine unlautere Absicht hineinlesen. Es gibt zwar Stellen, wo die Pharisäer zu Jesus kommen und es dann heißt, Jesus spürte ihre verkehrte Absicht. Das wird auch dabei gewesen sein, denn Jesus irritierte die Menschen. Er würde uns möglicherweise heute auch sehr irritieren. So, aber ich glaube, dass dieser Pharisäer es wirklich ernst gemeint hat. Er wollte Jesus kennenlernen. Und jetzt kommt ein kleiner Zusatz, aber auf seine Weise. Du möchtest Jesus so kennenlernen, wie du ihn kennenlernen möchtest. Du hast deine Vorstellungen, deine Vorprägungen. ja, lieber Jesus, schon 30 Jahre lebe ich mit dir. Ich weiß ja ungefähr, wer du bist und was du machst. Und dann ist man nicht mehr wirklich offen. Man hat im Grunde genommen, in einem kleinen Gedicht heißt es, oder habe ich das schon mal gesagt, ich sehe mit ganz großer Klarheit das Brett vor meinem Kopf. Und so können wir ein Brett vor unserem Kopf haben. So können wir begrenzt sein. Wir wollen mit Gott leben, wir wollen Jesus kennenlernen, wir gehen in eine Gemeinde, wir hören Predigten, aber wir wollen das hören, was wir hören wollen. Und so war es auch mit diesem Pharisäer. Ich denke, das war der einzige Makel. Aber ich denke, diesen Makel teilt er mit uns, denn so geht es uns auch. Ja, Jesus kennenlernen, aber auf unsere Weise. Kommen wir zur zweiten Person. Jesus, der Gast. Noch heute Morgen ist mir etwas Neues dazu eingefallen. Die letzte Begebenheit, die wir von Jesus kennen, war, als er 12 Jahre alt war. Und ich hatte hier auch schon mal darüber eine Predigt gehalten, der 12-jährige Jesus im Tempel. Da sagte er ja, muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist. Jesus hatte die Möglichkeit, in den Tempel zu gehen. In den Evangelien scheint es so zu sein, als ob Jesus nie im Tempel war, erst am Ende seines Lebens. Im Johannesevangelium scheint es zu sein, dass er ein paar Mal im Tempel war. Definitiv wissen wir, dass seine ganze Zeit des Umgangs mit uns Menschen nicht im Tempel stattfand. Nicht dort, wo er noch als mit 12 Jahren sagte, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist, sondern er war auf der Straße. Er war Gast. Überall, wenn du die Geschichten von Jesus liest, ist er zu Gast. Mir fällt jetzt gerade die Schwiegermutter von Petrus ein. Er war zu Gast und heilte sie vom Fieber. Er war zu Gast in einem Haus, wo die Leute den Gelähmten herabließen. Er war zu Gast bei Matthäus und bei den Zöllnern. Überall ließ er sich einladen. Jesus war ein Mensch. Und ich möchte da von ihm lernen und ich möchte von dieser Geschichte viel von Jesus lernen. Ich möchte es für mein Leben umsetzen. Ich möchte Gast sein. Selbst wenn ich in meinem Geschäft arbeite, ich erzähle öfter davon, dann möchte ich nicht sagen, das ist hier meins. Und wer hier hinkommt, hat sich gefälligst so zu verhalten, wie die Hausordnung es hier vorschreibt. Nein, ich möchte meine Kunden erleben als welche, mit denen ich in Berührung komme und für die ich da bin, als wenn ich bei ihnen zu Gast wäre. Oder wenn ich irgendwo hingehe zu Menschen, ich möchte ein Gast sein, ich möchte bedürftig sein, ich möchte von dem anderen lernen. Jesus war ein Gast sein ganzes Leben lang. Und da kommt ein wichtiges Wort, darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Er war ein Mensch der Zuwendung. Jesus wandte sich den Menschen zu. Wo immer er Menschen traf, war er für sie da. Er hat sie nicht manipuliert, eingespannt in seine Ziele. Liebe Leute, ich habe eine große Mission, ich will das Reich Gottes auf die Erde bringen. Ich brauche hier Leute, die mir folgen, mit denen ich hier eine ganz große Sache starten kann. Ganz im Gegenteil. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Jesus hatte keine Berührungsängste und er hatte keine Schubladen. Er hat Menschen nicht eingeteilt in Fromme, in noch Frommere und in die echten Frommen. Ich will mich hier nicht wiederholen, aber ich habe das oft gesagt, dass ich aus einer Zeit komme, in der wir von Gemeinden sprachen, die das volle Evangelium haben und den Gemeinden, die das noch nicht ganz haben. Wie oft habe ich in meinem Herzen Menschen eingeteilt. Und ich sage euch, das ist heute noch ein Problem von mir, wenn ich Menschen habe, und zwar besonders dort, wo ich arbeite. Ich will euch eines sagen, es gibt nirgendwo so viele dicke Menschen, füllige Menschen, wie in dem Stadtteil, in dem ich arbeite. Wenn ihr da durch den Marktkauf laufen würdet, dann würdet ihr sagen, die Welt ist echt bunt. Was da für Menschen rumlaufen. Und manche sind bei lebendigem Leibe tot. Die erwarten nichts mehr. Die humpeln darum, laufen darum, sitzen irgendwo darum, haben keine Perspektive mehr. Und dann kommt der diese Haltung, ich sage jetzt nicht der Pharisäer in mir, nein, das will ich jetzt nicht sagen, aber diese Haltung des Beurteilens, des Aburteilens, des Schubladendenkens kommt dann in mir und ich möchte die Leute da reinstecken. Das hat Jesus nicht getan. Er hatte keine Berührungsängste. Kommen wir zu der Frau. Und da gibt es jetzt einige Dinge einfach zu erkennen, die man aus der damaligen Zeit wissen muss. Da sind Menschen zusammen, und zwar nur Männer. Bei so einem Festmahl waren grundsätzlich nur Männer. Sogar wenn die Frau vom Gastgeber, vom Pharisäer, irgendwann dazugekommen wäre, wäre das hinterher noch ein Gespräch über ein paar Tage gewesen. Kannst du dir vorstellen, da ist auf einmal die Frau unseres Gastgebers reingekommen. Nein, das war undenkbar. Und jetzt noch eine solche Frau, die in der ganzen Stadt stigmatisiert und begrenzt war und abgeurteilt wurde von den anderen. Das Weitere, was wir hier hören, ist, sie war eine Sünderin. Auch das müssen wir jetzt unbedingt verstehen. Es war nicht die Idee an dieser Stelle, wenn das geschrieben wird, dass sie irgendwie sündiger war als andere. So ungefähr der Pharisäer dachte vielleicht für sich, ja, auch ich bin ein Sünder, aber diese ist noch sündiger. Sondern es gab in der Zeit zwei Kategorien von Menschen. Und die einen waren die normalen Menschen und die anderen waren die Sünder. Das waren Menschen, die nicht nur sündigten, sondern Sünde geradezu zu ihrem Beruf gemacht hatten. Zum Beispiel Zolleinnehmer waren per se Sünder, weil sie einem Beruf nachgingen, der mit der Tora und mit dem Judentum unvereinbar war. Gerber zum Beispiel, die Taschen und alle möglichen Dinge aus Leder herstellten, waren per se Sünder und sie wussten das auch. Vielleicht haben sie öfter Almosen gegeben, um sich davon reinzuwaschen, aber sie waren stigmatisiert, sie waren festgelegt. Das war die Schublade der Gerber, der Sünder. Weil sie immer mit dem Fell, also mit dem von toten Tieren zu tun hatten. Was waren noch? Überhaupt Sünder waren Menschen, die mit den Römern paktierten. Bei den Frauen, auch bestimmte Händler, die mit bestimmten Dingen handelten, waren Sünder. Das war eine ganz bestimmte Kategorie von Menschen und mit der hatte man gar nichts zu tun. Mit Sündern hatte man keinerlei Umgang. Und jetzt kommt diese Frau, wir müssen uns das vorstellen, diese Sünderin in das Haus, wo der Prophet, der mögliche Messias und der Pharisäer war. Was für ein Eklat, was für eine Ungeheuerlichkeit. Und dann begann diese Frau, ach nee, ich muss etwas noch sagen zu der, warum war sie eine Sünderin? Bei Frauen gab es nur eine Art von Sünder sein, sie war entweder eine Ehebrecherin und ist dann festgelegt worden, du bist eine Sünderin, weil du die Ehe gebrochen hast, einmal, zweimal oder dreimal. Und dann gab es eben auch die Prostituierten. Und es gab damals auch so die sogenannten Edelprostituierten bei bestimmten Festmahlen von Römern, von Zöllnern, von irgendwelchen Leuten, die mit Gott nicht viel am Hut hatten. Da wurden dann auch Frauen eingeladen und dann gab es bestimmte Zimmer, in denen man da seine Notdurft betreiben konnte. Das waren die sogenannten Edelprostituierten, die verdienten dadurch dann auch mehr oder weniger gutes Geld. Und so eine Frau muss das gewesen sein, sonst hätte sie dieses Öl nicht mitbringen können. Diese Frau, die hier namentlich nicht genannt wird. Ich habe schon mal versucht zu denken, vielleicht war es diese Ehebrecherin aus Johannes Kapitel 8, die Unwahrscheinliches mit Jesus erlebt hatte und jetzt voller Dankbarkeit hier in das Haus kommt. Aber da brauchen wir nicht weiter spekulieren. Diese Frau durchbricht alle Konventionen, die da üblich waren. Bedenken wir bitte, es geht um Jesus. Er erlebt das alles mit, er steht im Mittelpunkt und er lässt das alles zu. Er lässt diese Durchbrechung aller Konventionen zu. Stellt euch mal vor, was bei uns hier passieren könnte. Heute sind ein paar Fromme dazu gekommen, haben wir kein Problem mit, ne? Müssen wir noch nicht mal Schubladen bemühen irgendwie. Nein, ihr seid von Hannover, wunderbar. Wir begegnen euch mit großer Offenheit. Aber wie wäre es, wenn noch viel mehr Flüchtlinge ins Land kämen? Und wenn auf einmal die Stadtväter hier fragen würden, ob wir hier in diesen Räumlichkeiten Flüchtlinge aufnehmen könnten. Und wenn auf einmal 30 Flüchtlinge hier im Gottesdienst wären, wie würden wir uns dann fühlen? Vielleicht würden wir dann sagen, ja, die sollen sich bitte anpassen. Sie nimmt ein Fläschchen aus Alabaster. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Alabaster, damals gab es noch nicht Glasherstellung in dem Sinne. Aber es gab die Möglichkeit, aus Steinen etwas zu klöppeln. Mit Hammer und mit bestimmten Werkzeugen konnte man Gefäße herstellen. Das war sehr schwer, sehr aufwendig und kostete unendlich viel Geld. Und dann das Myrrenöl, das teuerste, was es gab. Man schätzt, dass dieses Fläschchen mit dem Öl ungefähr 3000 Euro nach heutigem Geld gekostet hat. So eine Frau kommt mit diesem Gefäß dorthin. Die Leute liegen alle, strecken ihre Beine nach hinten. Die Frau kommt irgendwie, auf einmal ist sie da und steuert sofort auf Jesus zu. Wahrscheinlich unterwürfig liegt sie auch da, hat das Gefäß in der Hand. Und da ist Jesus und da sind seine Füße. Und dann tut sie etwas, was noch ungeheuerlicher ist. Sie öffnet ihr Haar. Und das war verboten. Eine Frau hatte lange Haare, das war üblich, und das Haar wurde hochgesteckt, es wurde zusammengesteckt, es wurde durch ein Kopftuch zusammengehalten. Eine Frau öffnete ihr Haar nur in der Heimlichkeit, wenn sie mit ihrem Mann zusammen war. Sonst hatte sie die Haare immer gebunden. Jetzt lässt diese Frau mit ihrem fast meterlangen Haar, schwarzes Haar, und das fällt ihr auf einmal runter. Könnt ihr euch den Eklat vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, was da in diesem Raum auf einmal los war? Und jetzt nimmt sie das Fläschchen, öffnet die Haare und fängt an, das Fläschchen über seinen Füßen auszugießen. Und sie salbt Jesu Füße. Sie nimmt dieses teure Myrrenöl und salbt die Füße, nicht den Körper, nicht vielleicht Jesu Haare, denn dafür hat man so ein Öl gebraucht. Man hat das Haar dann schön gestylt und ihm eine Form gegeben. Oder das Gesicht oder irgendetwas. Sie salbt die Füße. Auch ein Eklat. Und jetzt noch eine letzte Sache dazu, das Küssen der Füße. Nur zwei gleichwertige Menschen konnten sich küssen, irgendwie auf die Wange oder so. Ein Untergebener, dem reichte man die Hand. Aber die Füße zu küssen, da gab es nur zwei Möglichkeiten. In zwei Möglichkeiten hast du die Füße geküsst. Die erste war, dass du jemandem total unterwürfig bist. Du gibst dein Leben hin, einem Kaiser, einem König Herodes. Wenn man zu dem gegangen ist, ist man auf allen Vieren gekrochen und hat sich vor dem König hingelegt, ausgestreckt und hat ihm die Füße geküsst und damit gesagt, mein Leben gehört dir. Dann hast du die Füße geküsst. Und die zweite Möglichkeit ist, einem Lebensretter. Im ersten Fall, mein Leben gehört dir. Im zweiten Fall, mein Leben verdanke ich dir. Und jetzt kommen wir der Geschichte schon ein bisschen auf den Sprung. Da ist so etwas vorgefallen. Sie konnte nur seine Füße küssen, wenn eines von diesen Möglichkeiten gegeben war. Da muss etwas vorgefallen sein, was wir nicht genau wissen, was hier nicht geschrieben steht, was diese Frau mit unendlicher Dankbarkeit erfüllt hat. Und liebe Geschwister, das ist die eigentliche Botschaft dieser Geschichte. Wie ist es mit unserer Dankbarkeit bestellt? Wodurch entsteht Dank? Wodurch entsteht Dankbarkeit? Je mehr du dein Leben in der eigenen Hand hältst, je weniger kannst du dem danken, der eigentlich dein Leben in der Hand hält. Und je mehr du meinst, mit deinen guten Taten Gott gefallen zu wollen, je weniger kannst du ihm danken. Denn da ist ja vielleicht nur ein ganz bisschen, ja, er hat dich gerettet, aber das war in grauer Vorzeit. Ja, ich war mal in Nürnberg auf der Erweckungskonferenz. Ja, da hat Gott mich sehr berührt. Das war damals sehr schön, aber jetzt bin ich wieder dabei, mit ihm zu gehen und ein heiliger Mensch zu werden. Jetzt lese ich euch den zweiten Teil. Ach, da sind noch zwei Dinge, die ich ganz kurz sagen muss. Zuerst einmal, als nun der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er bei sich. Er dachte bei sich. Kennt ihr das? Ich habe in der letzten Woche mich geübt, meine Selbstgespräche ernst zu nehmen. Hört mal gut zu jetzt. Im Selbstgespräch ist der Mensch am ehrlichsten. Wenn du alleine bist, zu Hause auf der Arbeit, du bist unterwegs und du redest mit dir selbst, dann redest du genau das, was du bist. Die meisten Menschen führen nur Selbstgespräche oder Selbstgedanken, ohne darüber nachzudenken. Die Idee und der Clou wäre jetzt, dass du deine Selbstgespräche beobachtest. Dass du dich fragst, was rede ich jetzt mit mir? Meine Frau führt viele Selbstgespräche. Das macht sie gerne bei irgendwelchen Tätigkeiten. Und ich bin dann immer sehr amüsiert. Aber ich habe jetzt auch angefangen, ganz bewusst Selbstgespräche zu führen. Wenn ich also unterwegs bin, besonders zu meinem Bus, dann bin ich ja ganz allein und ich laufe durch dieses Tal, durch die Bäume. Und dann führe ich, dann rede ich mit mir selbst über diesen Tag und ich beobachte mich dabei. Was rede ich jetzt? Und ich merke, je mehr ich mich beobachte, ja, Wieland, so bist du. Und jetzt kommt noch ein Clou. Entweder du redest mit dir selbst oder du redest zu Gott. Das sind die beiden Möglichkeiten. In dem Moment, wo du nicht mit dem Vater in direkter Kommunikation bist, redest du grundsätzlich mit dir selbst. Und deswegen, ich sage, beobachtet eure Selbstgespräche. Probiert das mal in der nächsten Woche. Und ich lerne das jetzt. Ich switche dann um und ich sage, Herr, ja, das habe ich gerade eben gesagt. Aber jetzt möchte ich dir sagen, ne, mir fällt also irgendetwas ein und ich rede, ich denke über euch nach, über die Gemeinde hier, über das, was ich sagen will oder nicht sagen will oder tun will oder nicht tun will. Und dann switche ich ganz bewusst um und sage, Vater, ich glaube jetzt, dass du das und das tun wirst. Also das tue ich dann ganz bewusst. Okay, mehr will ich dazu nicht sagen. Das sind die Selbstgespräche. Übrigens, es gibt im Alten Testament ein sehr bekanntes und wichtiges Selbstgespräch. Das ist, als sich das Reich Israel teilt in Nordreich und Südreich. Da regierte Jerobeam der Erste über das Nordreich und Rehabeam, der Sohn von Salomo, über das Südreich. Und Rehabeam hatte zwar ein kleineres Gebiet, aber mit Jerusalem. Und Jerobeam sollte das Nordreich bekommen, das war größer, aber da gab es kein Jerusalem. Da gibt es eine Stelle, da heißt es dann, und Jerobeam dachte bei sich selbst. Etwas später heißt es dann nochmal, und er ging mit sich zu Rate. Vorher hatte Jerobeam eine super Prophetie bekommen. Gott wollte ihn ganz besonders segnen und er wollte ihn gebrauchen und zu einem großen Staatsmann machen. Das hat er ausgeschlagen. Stattdessen hat er Selbstgespräche geführt. So. Interessant ist auch, da nahm Jesus das Wort und sagte zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Achtet mal auf diese Formulierung. Jesus nahm das Wort und sagte zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Wir Männer sind oft ziemlich unaufmerksam. Wusstet ihr das, oder? Also ich auf jeden Fall, ja? Ich bin unaufmerksam, bin ja irgendwie mit irgendeiner Sache beschäftigt, denke darüber nach. Meine Frau fängt an zu reden und ist sofort beim Thema und dann sind tief wichtige Informationen da drin. Was sage ich in der Regel? Entschuldige bitte, ich höre jetzt zu. Kennt ihr das? Oder ich sage ihr öfter, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen, da gab es einen Farmer in den Südstaaten von Amerika und er hatte einen Esel. Und dieser Esel konnte verschiedene Tricks durchführen. Ja? Er konnte auf zwei Beinen stehen, solche Sachen. Und dann zog er von Ort zu Ort und kriegte dadurch sein Geld zusammen. Und dann war er wieder dabei und der Esel machte ein paar Tricks. Und dann sagte auf einmal, denn er machte immer Folgendes, bevor er den Trick machte, schlug er den Esel auf den Kopf. Eigentlich muss man die Geschichte auf Englisch erzählen, dann klingt die besser. Er schlug den Esel auf. Und dann sagte einer der Dabeistehenden, oh, das ist ja ganz toll, was dein Esel alles für Dinge machen kann, aber warum schlägst du ihn immer zuerst auf den Kopf? Und dann sagte er, I need to get his attention first. Ich muss zuerst seine Aufmerksamkeit bekommen. Steht ihr? Und so ist das. Wir baseln manchmal in Dinge hinein. Wir reden miteinander. Manchmal wäre es zu sagen, Frau, ich habe dir etwas zu sagen. Kannst du mich jetzt zuhören? Und dann würde sie sagen, mein Ehemann, sprich. So habe ich euch noch nie zum Lachen gebracht. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. 500? 50. Weil sie aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden die Schuld. Wer von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon antwortete, ich denke der, dem er das meiste geschenkt hat. Jesus erwiderte ihm, du hast richtig geurteilt. Toll, wie Jesus den Mann abholt. Er spricht ihn genau so an, dass der Mann gefangen genommen wird und Jesus ist total mit seinen Gedanken bei dem Mann und der Mann ist total jetzt bei Jesus und jetzt hört er richtig zu. Indem er sich dann zur Frau wandte, sagte er zu Simon, siehst du diese Frau hier? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben. Sie aber hat mir die Füße mit ihren Tränen genetzt und sie mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, indem ich eingetreten bin, mir die Füße unaufhörlich geküsst. Du hast mir das Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit Myrrenöl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber nur wenig vergeben wird, der erweist auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die Tischgenossen bei sich zu denken. Wieder Selbstgespräch. Wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Ich denke, diese ganze Geschichte spricht für sich selbst. Es ist nicht wichtig jetzt zu erwähnen, dass zum Beispiel der Pharisäer nichts verkehrt gemacht hat. Er musste Jesus nicht die Füße waschen, denn das tat man nur, wenn jemand auf einer großen Wanderung war. Er musste ihn nicht küssen und so weiter und so weiter. Der Unterschied ist der, diese Frau hatte enorm viel von Jesus empfangen und konnte deshalb ihn enorm lieben. Denn wer viel empfangen hat, kann viel lieben. Wer viel Vergebung erlebt hat, kann viel lieben. Die echte geistliche Kunst, gerade für uns als Christen, die wir lange auf dem Wege sind, ist die, mit Jesus so zu leben. Und ich tue das gerade seit ein paar Jahren. Seit ich bei euch bin, ein bisschen vorher auch schon, habe ich angefangen, weil meine alte, schöne, visionäre Zeit in meiner großen Gemeinde abgelaufen war, habe ich mich angefangen, wieder mehr mit Jesus zu beschäftigen und nicht nur damit eine Gemeinde zu leiten. Das hat mir sehr geholfen. Und ich spüre jetzt eine Verbindung mit ihm und ich bin mir immer mehr bewusst, dass ich überhaupt nichts vermag ohne ihn. Und mein Herz ist so voll von Bedürftigkeit und von Vergebung erfahren haben. Und deswegen kann ich das auch zu euch predigen, weil ich es selber dabei bin, im Moment zu erleben. Ich komme auf die Dinge zu sprechen, indem ich ein paar wichtige Dinge jetzt zum Schluss noch highlighten möchte. Das erste ist, über Gnade geht es ja. Ja? Gnade verträgt sich nicht mit Selbstgerechtigkeit. Wenn du in irgendeiner Weise meinst, dem lieben Gott doch was Gutes getan zu haben oder für ihn da gewesen zu sein. Herr Jesus, wie bin ich dankbar. Ich bin schon 30 Jahre mit dir auf dem Weg. Und wie viele Predigten habe ich gehört? Wie oft bin ich in der Kirche gewesen? Das kann doch wohl nicht ganz verkehrt gewesen sein. Da ist eine Menge Selbstgerechtigkeit drin und die verträgt sich nicht mit Gnade. Nur Gnade bewahrt uns vor den Selbstverständlichkeiten des Christenlebens. Nämlich, statt in Gnade, in Barmherzigkeit und in Bedürftigkeit zu leben, entwickeln fortgeschrittene Christen andere Haltungen. Zum Beispiel Erwartungen. Ich habe dauernd an Gott bestimmte Erwartungen, die ich dann in mein frommes Denksystem mit einbauen kann. Ich bin loyal, ich gehöre zu dieser oder jener Gemeinde. Ich halte mich an wichtige Glaubensprinzipien und gehe dann noch auf Konferenzen und zu Tagungen, um noch ein paar Prinzipien kennenzulernen. Ich entwickle bestimmte Tugenden und das Neue Testament gibt uns auch das Gefühl, 2. Petrusbrief, Kapitel 1, da geht es um viele Tugenden. Ja, und dann entwickeln wir viele Tugenden. Dann gibt es eine Charakterschulung in der Gemeinde. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist. Ich sage nur, wenn das das ist, dann ist es zu wenig. Diese Frau, die das hier tat, hat noch keinen Glaubensgrundkurs gemacht. Die hat noch keine Prinzipien gelernt, noch keine Tugenden entwickelt. Sie hatte einfach nur die ungeheure und überfließende Gnade Jesu kennengelernt. Alle diese Geschichten mit Jesus und besonders diese Geschichten, es gibt eine Wortart, die völlig förmlich übersprießt mit diesen Worten und das sind Tu-Wörter, Verben. Wo Jesus ist, da geschieht etwas. Ja? Wir wissen viel, aber wir tun wenig. Anstatt weniger zu wissen und einfach diese 100 Dinge, die wir schon gehört haben, einfach immer wieder zu tun, da drin zu leben, einfach es tun, jetzt in diesem Moment mir der Gnade bewusst zu sein, zu staunen, die Pflanzen, die Blüten, die Tiere, eine wunderschöne Katze, ein wunderschöner Hund, ein Rind auf dem Feld, ein Wald und sein Duft zu erleben, da drin zu leben, in ihm leben, weben und sind wir, anstatt immer nur zu wissen. Lasst uns die Dinge einfach tun. Gnade möchte nicht definiert, sondern Erfahrung werden. Und jetzt komme ich zum letzten, allerletzten Punkt. Den hatte ich am Anfang angekündigt, und zwar die Sache mit der Zuwendung. Da möchte ich von Jesus lernen. Wie oft stehe ich in meinem Geschäft und dann kommt ein Kunde rein und ich denke, nicht der schon wieder. Und was mache ich innerlich? Ich wende mich ab. Entweder wir wenden uns von Dingen ab, oder wir wenden uns zu. Und in Jesus, wenn ich die ganzen Evangelien so lese, merke ich tatsächlich, er hat keine Schubladen gehabt, keine Berührungsängste. Er hat sich jedem zugewendet, in Liebe, in Verständnis. Ich möchte ein Mensch der Zuwendung sein. Gnade holt uns hinein in das Leben durchdringende Segnungs- und Spannungsfeld des Zuwendung erfahren haben und Zuwendung schenken. Jetzt nochmal auf Deutsch. Die Gnade bringt uns hinein in eine ganz neue Lebenshaltung. Nämlich, ich lebe, indem ich ständig Zuwendung erhalte. Wenn ich hier predigen darf zu euch, dann ist das für mich eine riesen Zuwendung, denn ich habe das Gefühl, einige hören mir zu. Ja? Glaubt mir, viele Prediger beziehen da ihre, definieren sich darüber. Wie viele Leute sind da? Haben die was gelernt? Habe ich hier eine, Herr Pfarrer, das war eine sehr gute Ansprache oder irgendwie so etwas. Das bringt Zuwendung Und dann führe ich dann auch Selbstgespräche und muss mir überlegen, Wieland, so wie verarbeitest du das jetzt? Jemand sagt, ja, Otto hat mir neulich, das hat mir sehr viel gegeben, Otto kam zu mir und war begeistert, hat sich total bedankt. Ich sag euch, das ging mir runter wie Öl. Denn Otto ist mit sowas sparsam. So, überhaupt Zuwendung erfahren. Da ist jemand, hat den Kaffee gemacht. Georgia kommt ständig her und möchte sich zuwenden. Komm, nimm ein Stück Kuchen. Ich habe den für dich gebacken. Und auch nimm den noch mit nach Hause. Da ist so viel Zuwendung. So, und die erlebe ich bewusst. Nicht nur so nebenbei, bewusst. So, und dann kann ich hergehen und wende mich zu. Da ist eine neue Person. Ich setze mich nicht neben den, von dem ich sowieso schon viel weiß und wo ich mich ohne Spannung unterhalten kann. Nein, ich wende mich einer neuen Person zu. Ich öffne mein Herz für eine ganz neue Lebensrealität, die ich empfange, indem ich höre. Und wenn ich mich zugewandt habe, wende ich mich jetzt wieder, Herr, jetzt wende ich mich dir zu. Jetzt, von dir muss ich empfangen, damit ich Zuwendung geben kann. In dieses Spannungsfeld bringt uns Jesus hinein. Damit möchte ich abgeschlossen haben.